Da hat sich ja jetzt in den letzten Monaten einiges getan seit den Wahlen am 28. November. BBC hat getitelt, La Izquierda vuelve a Honduras, also die Linke ist zurück in Honduras nach etwa 13 Jahren konservativer und einer Narkodiktatur mit einer Aufweichung der Gewaltenteilung. Das haben wir alles schon von den Kolleginnen gehört. Wie hast du denn die Stimmung im Land erlebt?
Ja, es war schon so die Leute waren echt ziemlich hoffnungsvoll. Es war schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung in die Leute zu sehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, so Taxifahrern und so Leute, die man irgendwie gelegentlich oder auf die Straße trifft und ins Gespräch kommt. Und da haben sich, ich habe echt alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, entweder politisch organisiert oder nicht, waren alle Sachen, ja. Also einige super zufrieden, dass ich schon mal gewonnen hat oder als erste Frau als Präsidentin des Landes ist, das muss man auch sagen. Andere sagten, ja, es ist viel versprochen, muss man schauen, aber auf jeden Fall alle hatten sowas Positives davon, ne? Und ich war am Meer und als Juan Orlando festgenommen worden ist der Mann, der da den Boot gefahren hat in diese Anlage, war der außer sich. Und hat den ganzen Nachmittag mit dem Radio im Ohr überall uns hat gehört, wollte nicht verpassen, was da abgegangen ist. Ne? Also das ist schon ziemlich markant, ne? was da passiert ist. Und das ist eine der Sachen zum Beispiel. Es gibt auch andere Geschichten auch, die man halt erlebt hat. Also die Amtsübernahme zum Beispiel, also diese Zeremonie, weil erstmal dachte ich, ja, was soll das, so im Stadion, aber es war schon so ein politisches Statement auch, ne? Also so als am Vormittag waren ganz viele Organisationen da von der Zivilgesellschaft, die selbst einen Teil beigetragen haben, auch Künstlerinnen, die auch gegen die Diktatur gekämpft haben, haben da ihren Beitrag geleistet, so keine Ahnung, so Sachen, so, weil der Name von Berta Cáceres ist mehrmals aufgefallen. Und als Höhepunkt von der Einweihungszeremonie von Xiomaras Präsidentin hat Berta Zúñiga, die Tochter von Berta Cáceres, ihr den Stab von den Lenkers eingereicht als Symbol für den, also das ist so ein bisschen so ein indigenes Symbol von Macht, aber die haben ihr auch gesagt, dass das auch ein Kompromiss sei für die Sachen, was sie versprochen hat. Ne? Das zum Beispiel.
Wie haben denn die Medien die Wahlen und alles, was danach geschah, denn wiedergegeben? Das heißt ja, dass viele Medien gleichgeschaltet sind. Ich kenne aber noch zumindest ein progressives oder freies Radio, Radio Progreso, die auch sehr kritisch sind. Wie war das?
Mhm. Ja, also bis jetzt, es ist zu früh zu sagen, was die sagen, aber einige Medien merkt man schon, dass die haben erstmal so ein bisschen in so eine kleine Pause sozusagen gehabt, um mal zu schauen, was abgeht, aber man merkt schon, dass es mit den Medien, besonders mit den, die für den alten Regime treu waren, wird schwierig sein, weil, also die hatten so zum Beispiel ein Arbeitsgesetz erlassen, die auch ganz gut ist, wo die Leute, also so eine Art Minijobs, die nicht mehr möglich sind, weil das so voll die Ausbeutung ist und sofort die Medien, statt dass sie sagen, ja, andere Arbeitsverhältnisse, haben die Leute von der Wirtschaft aufgesucht, die sagen, ja, das ist schwierig, weil jetzt wird weniger Arbeit geben, weil wer wird das jetzt bezahlen und so Sachen. Also das ist schon, da wird sich schon ein großes Problem haben und auch diese großen Medien, ne? Also zum Beispiel auch, es gab so ein Amnestiegesetz, die auch nicht unumstritten ist und da hatten die ganz klar drauf gesetzt, ne? dass die Xiomara und Zelaya da Rache wollen und vor allem auch ihre Leute schützen wollen und so, keine Ahnung. Also schon, das ist mit den Medien wird schon ein Ding sein. Also ich glaube allgemein, auch mit den Mächten, was dort gibt. Also was die versprochen haben, es ist ziemlich umfangreich und fortschrittlich. Und wenn du zum Beispiel, Also es ist bekannt, dass in Lateinamerika zum Beispiel die Banken Wucherzinsen immer erheben und das wollen sie begrenzen. Und wenn du, also ich weiß nicht, wie die sich mit den Banken da anlegen wollen. Vor allem zum Beispiel Ficosa, eine der großen Banken in dem Land, gehört der Familie Atala. Das ist diese Familie von diesen 7 oligarchischen Familien, die das Land mehr oder weniger gehört und die hinter dem Mord von Berta Cáceres stecken. Und also wie will sie sich damit anlegen, weiß ich. Ist schwierig zu wissen. Oder auch eine Reform von dem Energiesektor, was auch total geplündert worden ist, ist angestrebt. Also die hatten, also wenn sie ihre Versprechen halten will, dann wird sie nur das Volk, die Bevölkerung haben, die sie unterstützt, weil sie wird sich schon mit den Mächten anlegen muss. Aber gut, also bis jetzt auf jeden Fall sind die Sachen laufen in eine Richtung, die man Hoffnungen haben kann, und ich gönne das die Leute, weil so 12 Jahre von diese, also seit einer ganzen Geschichte, also Honduras ist das vergessene Land in Mittelamerika mehr oder weniger, seit den Chiquita da ihre Bananenplantagen hatte, und da ist alles Mögliche, was an Aufstand oder ein bisschen Besseres gesucht hat, niedergeschlagen worden, und auch mit dem Putsch 2019 sind auch Hoffnungen niedergeschlagen, und diese ganze Diktatur jetzt, wie viele Leute da ermordet worden sind, wie viele Leute im Knast waren, wie viele Leute weg mussten, allein die ganzen Migranten, die ständig aus und durch das weggehen mussten, weil die Situation nicht mehr lässt. Es ist schon gönnig denen, dass das was Besseres wird. Also ich glaube, die haben sich auch das verdient, mehr oder weniger.
Haben die Leute denn damit gerechnet, dass die Wahl so ausgeht? Wenn man jetzt sich 2017 die Wahlen anschaut, da war ja offenbar Betrug im Spiel und jetzt ging es doch so erfreulich aus. Haben die Leute damit gerechnet, dass es auch dabei bleibt?
Nee, also ich glaube, waren alle überrascht. Also ich kenne Leute, die an den Tag da extra, es gab so eine Wahlbeobachtungsmission und die waren alle auf das Schlimmste vorbereitet. Also keine Ahnung, also meine Freundin wohnt in Honduras und die hat zum Beispiel ziemlich viel eingekauft, weil die hatten Angst oder es war der Gefahr realistisch, dass danach richtig abgeht und dass wieder ganz lange Proteste und Blockaden und so weiter gibt. Und alle waren überrascht, als irgendwann, und vor allem an dem Tag der Wahl um 7 Uhr morgens hat der Partido Nacional, also die Partei von Juan Orlando, von dem Diktator, gesagt, dass sie die Wahlen gewonnen haben. Und wenn sie schon so den Wahltag so eröffnen, dann kannst du ja Schlimmes vorbereitet. Aber da am Ende hat es gut geklappt. Also es gab Wahlbeobachtungs organisiert und so, aber sehr viele Leute, die aufgepasst haben. Also das wurde mir erzählt, dass bei dem Wahltag ganz viele Leute in den Wahllokalen drum standen, um mal aufzupassen, dass keine Urnen geklaut werden oder wie auch immer. Und und danach, also das hat auch der Anfang der Regierung war ziemlich stürmisch mit diesen 2 Vorstands im Parlament, die gewählt worden sind, und das dachte man, das geht hier sofort ab, aber es scheint sich beruhigt zu haben. Also der Punkt ist, dass in Honduras, du bist jeden Tag, hast du eine größere Überraschung als den Tag davor.
Wir haben jetzt auch von den beiden Kolleginnen gehört, dass deutsche Unternehmen ja auch sehr involviert sind in so neoliberale Gesetzgebung oder davon profitieren, dass eben Staatsgebiet auch verschachert wird, also anders kann man es ja gar nicht sagen. Und wie wird denn die internationale Gemeinschaft und wie werden ausländische Unternehmen betrachtet in Honduras?
Das ist schwierig zu wissen, ne? Also das ist schwierig zu sagen, weil einerseits gibt es die Hoffnung, dass die Investitionen und Arbeit bringen und so, aber viele Leute sind schon im Klaren, was, also von der ganzen Ausbeutung von dieses Landes und wie viel die internationalen Unternehmen das zu verschulden haben, ne? Also dieses Fehlers, das heißt dieses Land, was das die Regierung mehr oder weniger verkauft, die Souveränität darüber, die wollen dieses Projekt will die neue Regierung zurücknehmen. Und dann ist die Frage, wie werden die Investoren aus dem Ausland reagieren? Aber ja, also gerne gesehen sind die nicht, ehrlich gesagt. Also klar, es gibt so eine kleine Elite, es gibt Leute, die das feiern und so und sagen, oh, Entwicklung und tralala. Aber die Bevölkerung weiß, ich glaube, die wissen genau, du musst arbeiten zum Essen und manchmal muss man bei denen arbeiten. Und der Punkt ist, dass die teilweise vielleicht ein bisschen besser bezahlen, aber also gerne gesehen sind die nicht dort. Ne? Also vor allem, man weiß, wo also historisch, was die Unternehmen dahinter stecken. Vielleicht ein bisschen ist es immer so eine Sache in Lateinamerika. Da haben europäische Unternehmen, bis auf die spanischen, weil die auch schon lange da sind und auch jede Menge Scheiße gebaut haben. Zum Beispiel die Deutschen haben vielleicht einen besseren Ansehen. Also verstehe ich nicht warum, aber weil du hast die Dichte ist viel größer an Unternehmen aus den USA zum Beispiel. Und deswegen denken die Leute, dass die Deutschen nicht so schlimm sind. Aber wissen wir, dass es nicht so ist. Und vor allem, also die haben nicht nur in diesen Projekten investiert, wie diese CDs, also diese autonomen Zonen, sondern auch zum Beispiel, das ist ein umstrittenes Projekt, da einen neuen Flughafen gebaut worden. Und da hat der Münchner Flughafengesellschaft mitgemischt. Also die sind in viele Sachen dabei.
Du warst ja zu Besuch da, du hast da Familie, wie es durchklingt. Wie wurdest du denn wahrgenommen? Also ich kenne deinen Hintergrund ja auch nicht, du klingst auch wie Hispano Hablante, aber
ja.
Wie wurdest du da wahrgenommen als Ausländer?
Ja, also ganz okay. Also ich fand ganz, ich war schon vor 20 Jahren in Honduras gewesen. Und da war mein erstes Mal in Mittelamerika und dann dachte ich, ja, also es ist so ein bisschen, muss man aufpassen. Also halt immer. Und die ganze Zeit dann in den letzten Jahren, wo ich mal gehört habe, ja, die Maras und dies und jenes, und dachte ich, ja, am ersten Tag, wo ich mal in Tegucigalpa auf die Straße, weil ich wollte nicht die ganze Zeit in einer Wohnung bleiben und wenn ich irgendwo hin muss man ein Taxi nehmen, dann wollte ich mal halt laufen, habe ich nicht mein Handy genommen, nix, und aber es überhaupt nicht, also habe ich überhaupt kein Problem gehabt und ich fand das nicht so krass wie in anderen Ländern, wo man sofort angesprochen wird und da wird versucht, ja, was zu verkaufen oder wollen die Leute das sehen, was gibt's und so. Also in Honduras, in Tegucigalpa auf jeden Fall, bin ich voll ruhig durch die Straßen gelaufen und war nicht so schlimm. Und mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, waren, also die haben mich sehr gut angenommen. Also waren auch interessiert, wo ich komme und was ich mache. Ja.
Jetzt hast du gerade schon von einem deiner Highlights erzählt, wie Juan Orlando Hernández zum Beispiel festgenommen wurde und der Mensch total aus dem Häuschen war. Was gab es noch so solche Momente, als du dort warst?
Ja, also es gab schon viele. Leider habe ich welche verpasst. Also zum Beispiel an dem Tag, wo diese Auseinandersetzung im Parlament gab, wo zwei Vorstände gewählt worden sind, dann haben die Leute das Parlamentsgebäude in Honduras ist ziemlich lustig, weil es ist so ein Gebäude, das steht auf Stelzen, also unten ist so ein Platz, wo da Veranstaltungen stattfinden können oder Sachen. Entschuldigung. Und dann die Anhänger von Libre, von Xiomara sind dahin gegangen, um so ein fettes Protestcamp oder Mannwache zu machen, um mal zu verhindern, dass die anderen ins Parlament kommen. Und dann gab es auch einen ziemlich interessanten Tag. Kurz danach war damit etwas in Kraft tritt in Honduras, muss das in den, ich glaube, hier in Deutschland heißt Bundeszeitung oder sowas, also so eine offizielle Zeitung von der Regierung, da wo die Gesetze und Dekrete und alles da, wenn das gedruckt ist, ist das in Kraft. Und da war diese Parlamentsvorstand noch nicht, das war die Ausgabe von der Zeitung, darüber nicht raus. Und die Direktorin von der Zeitung wollte das nicht ausdrucken und dann hat die Gewerkschaft das Haus von der Zeitung besetzt und das gedruckt und die Leute waren draußen und standen die alle da mit dieser Zeitung auf die Straße, habe ich im Fernsehen gesehen und dachte ich, ach scheiße, hätte wäre ich lieber da hingegangen und was Besonderes erleben. Und dann war ich einen Tag im Parlament drin, also als Zuschauer. Und das war so ziemlich komisch. Also erstmal haben die Anwesenheitskontrolle gemacht. Und danach, bevor mit den Tagesordnungen losging, hat der Präsident zu die Frau, die Abgeordnete, die da die Sitzung leiten wollte, nee, Moment mal. Und dann hatte ja hier der Abgeordnete so und so wird ein Gebet sprechen. Und da sind alle aufgestanden, bis auf mein Kumpel und ich. Und da wurde ein Gebet gesprochen, also ziemlich lange, so 10 Minuten oder sowas, hat er von Gott und bla erzählt. Fand ich so ziemlich komisch. Und danach, an dieselbe Sitzung, kamen dann die Leute, diese Abtrünnige sozusagen vom Parlament, kamen wieder zurück. Aber die kamen nicht einfach so rein, sondern mit einer Mariachi-Band, die da so mit Trompete und Gitarre Musik gespielt haben und ein bisschen mehr oder weniger so als Verarschung an die, also so ein bisschen zu den Leuten von Partido Nacional sagen, hey, wir haben euch an die Nase geführt. Das waren zum Beispiel, also es gab bestimmt mehrere. Und es gab auf jeden Fall, emotional war für mich der Moment, wo ich Bertita dann eben die Präsidentin gesehen habe, weil ich sie kenne und sehr mag und weiß, was sie gekämpft hat und was sie kämpft. Und das fand ich sehr, sehr emotional. Aber ja, gab es jede Menge Momente.
Ja, die Kirche hat ja offenbar auch immer noch sehr, sehr viel Sagen, so wie in vielen lateinamerikanischen Ländern, wie wir das auch immer hören. Wenn ich mir jetzt das Programm von Xiomara Castro anschaue, dann fällt mir natürlich auch auf, dass sie Abtreibung legalisieren will. Ich weiß jetzt nicht, es geht vielleicht ein bisschen zu weit zu sagen, ich will eine Prognose, aber wie schätzt du das ein mit so einer starken Kirche in Honduras?
Ja, das ist nicht nur, das Problem ist nicht mal die katholische Kirche, also das ist scheiße halt, aber das Problem sind diese ganzen evangelikalen Sekten die aus den USA kommen, die sind viel, viel, viel mehr präsenter in das Land und die sind sehr viel, viel, viel konservativer. Also, und da wird es echt so ein großes Problem geben. Also wie die das löst, weiß ich nicht, aber da wird schon was, das wird schwierig sein. Also ich glaube, das an diesen Rechten ist, es ist schwierig und ist die Frage auch, ich hoffe, dass es klappt, ne? Aber wie bereit ist sie, diesen Kampf zu geben und die vielleicht ein Kampf ist, die mehr oder weniger, also ich habe mit einigen Frauen gesprochen, ja, immer, diese Agenda wird immer verspäter. Und ist die Frage, ne, also so wann, ob sie jetzt den Kampf wagt, die ziemlich schwierig ist und dabei auch viel Anerkennung verliert, um andere Reformen, die auch notwendig sind, voranzutreiben, ne, also wie Arbeit und das, also Armutsbekämpfungsprogramme oder zum Beispiel oder keine Ahnung. Also die hat gesagt auch, dass es das Bergbau, offenes Bergbau nicht mehr geben wird. Und das ist schon ein Thema, ne, wenn du das.
Okay, du verfolgst wahrscheinlich auch weiter, was in Honduras abgeht. Wir bleiben am Ball. Ich habe keine Fragen mehr, wenn du noch was nachschieben möchtest, gerne.
Nee, also eigentlich nur, dass es tut gut, wenn man eine Bevölkerungsgruppe, so ein Land, wo man so viele Freude an die Leute sieht, die da ganz, ganz lange gekämpft haben. Vielleicht danach läuft das nicht so gut mit der Regierung oder sowas, aber trotzdem, diesen Moment haben sie sich verdient und vor allem, es freut mich für sie, glücklich gesehen zu haben und freut mich auch zu wissen, dass diese ganzen Rechten richtig angepisst waren. Und das freut mich sehr. Also in dem Moment habe ich echt Schadensfreude. Das finde ich cool.